Ja, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Ein Vorrecht. Liebe Grüße auch nach Burg Bernheim. Habe ich es richtig gesagt? Ja, sehr gut. Ja, mir wurde gesagt, ihr beschäftigt euch aktuell mit so Themen wie echt jetzt? Wirklich? Mit heißen Eisen. Und ich habe euch eins mitgebracht, das kann einem ins Portemonnaie ganz schöne Löcher brennen, ein heißes Eisen, nämlich das Thema Geld. Es gibt in unserer Kultur kaum ein Thema, was so umkämpft ist wie dieses Thema Geld. Und es gilt auch in unseren Gemeinden. Bei vielen Leuten gilt ja der Grundsatz, über Geld spricht man nicht. Und wenn man es dann doch tut, ja dann meistens nur da, wo man sich drüber aufregen kann. Wie kann es zum Beispiel sein, dass Manager, die ganz offensichtlich versagt haben in ihrem Job, dann doch noch Prämien in Millionenhöhe kassieren können? Wie kann es sein, dass es Leute gibt, die sich die Frage stellen müssen, ob sich arbeiten gehen jetzt lohnt oder nicht? Wieso darf eine Kirche Steuern erheben? Oder einfach mal motzen über die Inflation, weil die immer alles teurer macht. Geld ist ein heikles Thema. Denn in unserer Gesellschaft ist Geld ein lebensbestimmender Faktor. Es bestimmt über deinen gesellschaftlichen Stand, auch welchen Lebensstandard du dir so leisten kannst. Tatsächlich bestimmt es auch über Zukunftschancen im Bereich Bildung, in der Karriere, in der Jobsuche. In unserer Gesellschaft sind wir in ganz, ganz vielen Dingen abhängig vom Geld. Und auch in der Gemeinde ist Geld kein einfaches Thema. Oder habt ihr schon mal mit jemandem hier gesprochen? Wie sieht es eigentlich aus? Wie viel verdienst du ganz genau? Oder wie viel spendest du eigentlich so im Monat? Ich sage euch ganz ehrlich, wenn solche Gespräche übers Geld anstehen, das ist mir immer unangenehm, wenn es dazu kommt. Zumal als Pastor ist man dann auch noch von Spenden abhängig. Deswegen ist vielleicht ganz gut, dass ich heute hier stehe und nicht der Chris. Weil von euren Spenden bin ich nicht abhängig. Weil man hat irgendwie dann im Hinterkopf diese Sache, was ist, wenn der Eindruck entsteht, dem geht es ja nur um sein Gehalt. Das ist nicht schön. Und deshalb hätte ich am liebsten mit Kollekten, mit Spenden, mit all solchen Dingen, überall, wo bei uns ein Eurozeichen hintersteht, hätte ich am liebsten gar nichts zu tun. Ich predige auch sehr ungern über dieses Thema. Es ist für mich ein Kampf, darüber zu predigen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich in die Bibel schaue, wenn ich mir Jesus anschaue, dann merke ich, das ist falsch. Denn Jesus hat ständig über das Geld gepredigt, über die Armut, über Reichtum. Und auch im Alten Testament ist das ein Thema, was uns immer wieder begegnet. Hinzu kommt natürlich, dass wir auch in der Gemeinde Jesus ständig mit Geld in Berührung sind. Das ist eine Notwendigkeit. Wir brauchen es. Wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Das sieht allerdings je nach Gemeinde sehr verschieden aus, wie man damit umgeht. Und auch welchen Stellenwert das Thema so bekommt. Man kann sagen, dass es in Gemeinden und Kirchen zwei Extreme gibt, zwischen denen man sich bewegt. Und zwar Anspruch und Bitte. Jetzt hoffen wir, dass das funktioniert. Er ist an. Sonst macht mal die Folie, wo Anspruch und Bitte ganz fett draufsteht. Tja, ich und die PowerPoints hier hat seine Geschichte. Ja, vom Anspruch, da reden wir, wenn Gemeinden zum Beispiel Mitgliedsbeiträge erheben, wenn es Kirchensteuern gibt oder wenn man einen klaren Zehnten verlangt. Gibt's alles. Wer zur Gemeinde gehört, der muss das zahlen. Du bist Mitglied bei uns, das wird von dir erwartet. Von der Bitte, danke, da reden wir davon, wenn es um Spenden gebeten wird. Und da wird kein Rahmen vorgegeben. Wie genau soll das jetzt aussehen? Und beide diese Modelle haben ihre Stärken und Schwächen. Beim Anspruch, da kann man sagen, das hat viele Vorteile, gerade wenn es um das Thema Finanzplanung geht. Du willst eine klare Finanzplanung fürs Jahr aufstellen. Für einen Finanzmenschen ist Anspruch ein Traum. Aber leider oft auch verbunden mit Druck, manchmal auch mit Not oder Unverständnis. Nicht ohne Grund ist ja auch die Kirchensteuer einer der Gründe, die hauptsächlich genannt werden, wenn Leute aus der Kirche austreten wollen. Für viele Menschen ein Grund, Kirche zu verlassen, ist ein Anspruch an ihr Geld. Auch feste Mitgliedsbeiträge sind eine Hürde, wenn jemand sagt, ich möchte wo Mitglied werden. Aber das ist mir zu teuer. Andersherum kann eine Gemeinde, die nur um Spenden bittet, die kann zwar sagen, ja, wir haben eine große Unabhängigkeit im Thema Finanzen, jeder gebe, wie er kann, ne? Aber das Geld wird ständig Thema sein. Man weiß ja nie, reicht es, wird es vielleicht eng? Bis dahin, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, ich arbeite nicht für ein Spendenwerk. Kann ja sein, dass morgen die Spenden einbrechen und ich bin meinen Job los. Und tatsächlich begegnen uns beide Modelle in der Bibel. Wir haben Spendenaufrufe, wie zum Beispiel die Sammlung des Paulus für die Gemeinde in Jerusalem. Aber wir haben auch ein ganz klares Gebot für das Volk Israel von Gott, das ihnen vorschreibt, den zehnten Teil zu geben. Und das ist tatsächlich immer wieder Thema. So zum Beispiel auch in dem Text, den ich euch heute mitgebracht habe, aus Maleachi 3, die Verse 6 bis 12, wo Gott selbst dieses Thema kritisch aufwirft. Jetzt geht's, wunderbar. Ja, ich bin der Herr. Ich habe mich nicht geändert. Und ihr seid noch immer die Nachkommen Jakobs. Seit den Tagen eurer Vorfahren seid ihr von meinen Bestimmungen abgewichen. Ihr habt euch nicht daran gehalten. Kehrt um zu mir, dann will ich zu euch umkehren, sagt der Herr Zebaoth. Ihr aber fragt, wieso sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich. Ihr aber fragt, wie betrügen wir dich? Ihr unterschlagt etwas vom zehnten Teil und von den Abgaben. Deshalb liegt ein Fluch auf euch, doch ihr betrügt mich weiter, ihr, das ganze Volk. Bringt den zehnten Teil vollständig zum Vorratshaus, damit es im Tempel genug zu essen gibt. Der Herr Zebaoth sagt, stellt mich damit ruhig auf die Probe. Seht, ob ich die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch schütte. Ich werde die Heuschrecken von euch abwehren. Sie werden eure Ernteerträge nicht mehr zerstören. Auch der Weinstock auf dem Feld wird Früchte tragen. Das sagt der Herr Zebaoth. Und dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn euer Land ist gut. Das sagt der Herr Zebaoth. Gott stellt hier einen ganz klaren Anspruch an sein Volk Israel. Sie sollen den Zehnten geben. Und da, wo das nicht geschieht, da spricht Gott sogar von Betrug. Ihm wird etwas vorenthalten, das ihm zusteht. Ja, er geht noch weiter. Er spricht vom Fluch, der auf dem Volk liegt, weil sie ihm den Zehnten nicht vollständig gegeben haben. Und dann fordert er dazu auf, ihn zu prüfen. Ob er nicht segnet, wenn ihm das gegeben wird, was ihm zusteht. Und tatsächlich hat Gott jedes Recht, diesen Zehnten von seinem Volk einzufordern. Schon Abraham hat dem Priester Melchisedek den Zehnten gegeben. Und Jakob, auch bekannt unter dem Namen Israel, daher hat das Volk seinen Namen, hat Gott den Zehnten sogar versprochen. Er hat Gott zugesagt, von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Außerdem, und das muss uns klar sein, wenn wir vom Zehnten in dem Alten Testament reden, das ist eine ganz wichtige Stütze der Gesellschaft gewesen. Denn der Zehnte, der war bestimmt für die Leviten, für die, die den Tempeldienst taten. Leviten, das waren Tempeldiener, das waren Priester, Lehrer, Musiker, Verwalter. Und ihr Auskommen, ihre Versorgung, die hing ganz von dieser Gabe des Zehnten ab. Die hatten nämlich kein Land erhalten bei der Landverteilung. Die waren außen vor. Denn sie sollten frei sein, um Gott zu dienen. Wenn also der Zehnte nicht gebracht wurde, dann gerieten dadurch die Leviten in Not. Es ist also gut nachvollziehbar, warum Gott hier so energisch diesen Zehnten einfordert. Jetzt könnte man hingehen und sagen, ja, dann ist doch alles klar, ne? Wir als Christen, wir sind auch verpflichtet, den Zehnten zu geben. Wir haben doch den gleichen Gott, oder? Außerdem, Gott verheißt ja auch noch seinen Segen für die, die in diesem Bereich treu sind. Ist also eine einfache Rechnung. Wer Gott ernst nimmt, der gibt den Zehnten, Punkt, aus, basta. Ich gehe da mal. Ich habe noch Zeit, wir reden noch ein bisschen. Warum gibt es jetzt so viele Gemeinden, die nicht klar den Zehnten einfordern? Hängt damit zusammen, wir sind Christen, wir sind keine Juden. Gerade wenn es um die Gesetze geht, unterscheiden sich die Christen ganz massiv von den Juden. Denn auch der Zehnte, er ist ein Gebot Gottes, das in Jesus erfüllt ist. Wer also zu Jesus gehört, der kann auch dieses Gebot in einer großen Freiheit betrachten. Wir haben keinen Zwang als Christen dazu, den Zehnten zu geben. Tatsächlich wird er im Neuen Testament nur zweimal explizit erwähnt. Einmal als ein Kritikpunkt, den Jesus bei den Pharisäern anmahnt, wie sie denn damit umgehen. Und das andere Mal, da geht es um den Vergleich mit dem Priester Melchisedek im Hebräerbrief. Und keiner dieser beiden Texte sagt irgendwas darüber aus, dass auch die Christen den Zehnten geben sollten. Tatsächlich finden wir andere Maßstäbe im Neuen Testament für das Geben. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 38 zum Beispiel Folgendes. Ah, ich wollte jetzt eigentlich nur das erste sehen, das da oben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Andere Stelle ist bei Paulus im 2. Korinther. Ich meine aber dies, wer der kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer der sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hier finden wir keinen Anspruch, der zu einer bestimmten Abgabe verpflichtet. Wir finden vielmehr eine ganz ähnliche Herausforderung wie in Maleachi, eine Herausforderung Gottes. Gib reichlich und sieh, wie Gott dich segnen wird. Gott gibt mehrfach diese Verheißung, dass er den segnen wird, der bereit ist zu geben. In der Malachi-Stelle, da hat er ja wirklich dazu aufgefordert, ihn auf die Probe zu stellen. Und das muss man sich mal geben. Gott, der Allmächtige, fordert uns heraus, stell mich beim Thema Geld auf die Probe. Mach es ruhig. Und dabei geht es aber um mehr als um Finanzen. Da geht es um Vertrauen. Da geht es um Glauben. Da steht nämlich diese Frage im Raum. Glaubst du dieser Verheißung Gottes? Kannst du im Bereich Finanzen darauf vertrauen, dass Gott dich mit all dem versorgt, was du zum Leben brauchst? Kannst du etwas abgeben im Vertrauen darauf, dass du etwas zurückbekommst von Gott? Hinter dieser Frage, ob wir die Verheißung Gottes ernst nehmen, da steht ein richtiger geistlicher Kampf. Und bei dem geht es um eine Frage, die hat man beim Thema Geld oft gar nicht auf dem Schirm. Aber es geht um die Frage, wer ist wirklich dein Gott? Und das ist auch der Grund dafür, warum Finanzen so ein umkämpftes Thema sind in Gemeinden und in Kirchen. Weil da geht es nicht mehr um Geld als einen Gegenwert zu Waren. Es geht nicht mehr nur um ein Mittel zum Zweck, sondern es geht um einen Geist, der hinter dem Geld steht. Es geht um die Macht, die dieser Geist in unserem Leben hat. Die Bibel nennt diesen Geist den Mammon. Und Jesus ist sehr deutlich, wenn es um den Mammon geht. Da sagt er nämlich, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht nicht. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist unmöglich. Denn das, was Gott in dir bewirken will, das ist der Gegensatz zu dem, was der Mammon in dir bewirkt. Wir stehen also vor einer maßgeblichen Entscheidung, die sich letztlich nicht in den Worten, die wir so sprechen, ausdrückt, sondern in dem, was wir tun. Wem schenkst du dein Vertrauen? Diesen schönen bunten Schein im Portemonnaie? Den Zahlen auf deinem Konto? Oder dem Schöpfer aller Dinge? Und wenn du dich an der Stelle für Gott entscheidest, dann drückt sich das auch im Geben. Und dann brauchst du letztlich keine Vorgabe wie den Zehnten mehr, die dich zu einer Abgabe zwingt, sondern du gibst, weil es für dich genauso in das Reich Gottes investiert, wie das deine Mitarbeit und dein Gebet tut. Wer so in das Reich Gottes investiert, der gibt sogar oft nicht nur den Zehnten, der gibt sogar manchmal noch mehr. Aber er gibt es fröhlich, er gibt es ohne Zwang. Denn das Geben, das ist ein Teil des Gottesdienstes, ein Teil der Anbetung. Wenn Gott uns also auffordert, ihn zu prüfen beim Thema Geld, dann stellt er uns die Frage, wem vertraust du wirklich? Und Vertrauen, das wächst dort, wo man miteinander Schritte geht. Und deshalb lade ich euch heute mal ein, Gott hier beim Wort zu nehmen. Fang mal an, ganz bewusst Geld zur Ehre Gottes zu geben. Also nicht aus einem Zwang heraus, nicht aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus, sondern mach das Geld wieder zu dem, was es eigentlich ist, Es ist ein Mittel zum Zweck, es ist ein Diener. Nimm dem Mammon die Macht in deinem Leben und fang an zu geben. Und ja, ich finde, der Zehnte ist ein guter Maßstab, aber er ist kein Muss. Aber stellt euch mal vor, was möglich wäre in Gemeinden, in Kirchen, wenn wir tatsächlich jeder unseren Zehnten geben würden. Selbst wenn von dem Zehnten nur die Hälfte, also Fünftel, in die Gemeinde fließen würde. Der Rest, der darf ja ruhig in die Mission, der darf in andere Projekte fließen. Gibt es genug Leute, die sagen, wir brauchen Spenden. Wisst ihr, wie viele Leute man bräuchte, um einen Hauptamtlichen zu finanzieren? Einfache Mathematik. 20 bis 30. Dann hätte man einen Hauptamtlichen mit durchschnittlichem Gehalt gut finanziert. Solche Themen wie Bauprojekte, Renovierungen, Events, die würden nicht mehr so massiv durch das Thema Finanzen bestimmt werden, was da jetzt läuft und was nicht. Gemeinden müssten sich nicht ständig ums Geld sorgen. Geld hätte nicht mehr den Stellenwert in Gemeinden, dem heute oft zukommt. Nämlich, dass es der bestimmende Faktor ist. Auch in der Gemeinde würde man dem Mammon die Macht nehmen. Und mir ist ganz klar, die Aufforderung, den Zehnten zu geben, das lässt so manches Nackenhaar aufstellen, manche Zehennägel hochrollen. Das ist in Ordnung. Es ist wahr, wir leben in einer Welt, in der es heißt, Geld regiert die Welt. Und ich weiß, 10% sind keine Kleinigkeit. Aber vergesst nicht, auch wenn wir in dieser Welt leben, wir gehören nicht zu dieser Welt. Jesus sagt ganz klar über seine Jünger, sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Wir sollen frei sein von den Zwängen dieser Welt. Und gerade im Kapitalismus ist das Geld eine Macht, die großen Zwang auf uns ausübt. Bis dahin, dass wir es wirklich ganz schnell zu unserem Gott erheben. Manchmal, ohne dass wir das merken. Wenn sich also bei dir, bei dem Thema Geld, die Nackenhaare aufstellen, du Gänsehaut kriegst, sich die Fußnägel kräuseln oder ähnliches, dann sage ich dir, sei frei. Du brauchst keine 10% geben. 20 sind auch voll okay. Spaß beiseite, aber sei frei. Das ist wichtig. Sei frei zu geben, was du magst. Aber sei auch frei von den Einflüssen und den Zwängen, die das Geld mit sich bringen kann. Denn der Mammon, das ist eine echte Macht in unserer Gesellschaft. Lass nicht zu, dass er die vorherrschende Macht in deinem Leben wird. Und dein Geben, das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit dazu, den Mammon zum Diener Gottes zu deklarieren. Und ich lade dich ein, dich ernsthaft zu fragen, welche Macht hat das Geld in meinem Leben? Stellt euch diese Frage mal ganz ernsthaft. Denn erst, wenn wir diese Frage geklärt haben, können wir uns auch klar darüber werden, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen. Denn du kannst Geld nicht einfach aus dem Leben verbannen, das geht nicht. Funktioniert nicht. Aber du kannst ihm dennoch die Macht in deinem Leben nehmen. Und ich erinnere nochmal an diese Einladung Gottes. Du bist eingeladen, dein Vertrauen in Gott zu zeigen. Und du bist eingeladen, ihn zu prüfen, ob er dein Geben wirklich so segnet, wie er das verspricht. Und ich wünsche dir, dass du die Freiheit und die Freude des Gebens für das Reich Gottes kennenlernst, wenn du das dann ausprobierst. Denn ich bin mir sicher, dass Gott sein Wort hält. Ich bin sicher, er wird seinen Segen auf dich und auf dein Geben legen. Und dafür möchte ich auch noch beten. Vater im Himmel, du hast uns so viel anvertraut in unserem Leben. Du hast uns unser Leben geschenkt. Du hast uns ja auch viel Geld in unser Leben hineingegeben, mit dem wir umgehen sollen. Und ich bitte dich, dass du uns da ja unser Herz weit machst, dass wir dich zum Schöpfer erheben in unserem Leben, dich zu unserem Gott erheben und dass das Geld wirklich nicht die Hauptrolle spielen darf, dass wir da ein klares Nein zu finden. Herr, ich bitte dich, dass du uns das Herz aufmachst dafür, auch Geber zu sein für dein Reich. Amen.